Ich hatte diesmal etwas Schwierigkeiten mit dem Thema der Predigt. Aber dann kam mir der letzte Sonntag eigentlich etwas zur Hilfe, insofern, dass wir Gemeindestunde hatten. Und da war einiges drinnen, das mich da dazu bewogen hat, dieses Thema zu wählen. Es soll heute Vormittag um Gottes Segen gehen. Und da sind mir einige Dinge eingefallen. Einige Dinge, die vielleicht sogar in unserem Haushalten, speziell in unseren Küchen, stehen. Ich erspare mir jetzt die Frage, wer hat so eine Schüssel oder so einen Krug oder vielleicht auch eine Bordüre zu Hause, wo was draufsteht. An Gottes Segen ist alles gelegen. Ist das unbekannt so? Ich weiß, wir haben so ein Ding zu Hause. Ich weiß zwar nicht, von wem wir es geschenkt gekriegt haben. Mindestens eins. Zwei, gut. An Gottes Segen ist alles gelegen. Das ist eine Wahrheit, oder? Und ich habe mich schon oft gefragt, ob diese Menschen, die solche Dinge bei sich zu Hause haben, sie bewusst wahrnehmen, sie vielleicht sogar lesen und auch den Sinn dahinter verstehen, was es heißt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Für sie ist es vielleicht ein Teil der Wohnung. Es gehört dazu, haben sie vielleicht auch mal geschenkt bekommen und jetzt steht es da und staubt vor sich hin. Aber, was ist der Hintergrund? Und darüber wollen wir ein bisschen nachdenken heute. Was Gottes Segen für uns bedeuten kann, soll und muss. Vielleicht einmal zur Einleitung, was ist Segen überhaupt? Segen, ich habe es nicht getan, nachzusehen, wie oft das Wort in der Bibel vorkommt. Aber es ist das erste Mal, wo ich es nachgelesen habe, ist im 1. Mose, im 1. Kapitel. Nämlich am 5. Tag, wo Gott die Tiere schafft und er segnete sie. Wir haben ja heute schon sehr viel über diese Sachen auch gehört und wir werden noch einiges hören. Segen, was bedeutet das? Inhaltlich vom Wort her ist es ein Zusprechen. Und zwar eine Kraft zuzusprechen, die man auf den Menschen begleiten kann. Und in der Bibel, speziell im Alten Testament, ist Segen gleichbedeutend mit dem Zusprechen, dass die Tiere gut wachsen, dass die Menschen Kinder bekommen, auch damals schon. Und all dies, was damit zusammenhängt. Also es geht da hauptsächlich im Alten Testament um Vieh und Acker. Dann vom Griechischen her hat das Wort die Bedeutung einfach gut zusprechen. Wenn ich über den anderen gut rede und etwas Gutes wünsche, dann segne ich ihn. Ganz einfach vom Wort her. Vielleicht jetzt nach dieser etwas theoretischen Abhandlung gehen wir praktisch ins Wort und schauen uns mal, was wir hier finden können. Und ich möchte als Stelle nehmen Matthäus 14, die Verse 14 bis 21. Als Jesus nun ausstieg und die große Volksmenge sah, packte ihn ein großes Erbarmen und er heilte ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sagten, die Gegend ist einsam und es ist schon spät, lasst die Leute doch in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Jesus aber antwortet ihnen, sie brauchen doch nicht wegzugehen, gebt ihnen doch zu essen. Sie sagten, wir haben hier nur 5 Brote und 2 Fische. Er sagte, bringt sie mir her. Er ließ die Leute sich auf das Gras lagern, da nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und sprach ein Dankgebet, brach sie und gab sie den Jüngern. Und die Jünger gaben sie der Volksmenge. Sie aßen aber alle und wurden satt. Dann sammelten sie die übrig gebliebenen Brotreste und es gab noch 12 Körbe voll. Die Zahl derer, die gegessen hatten, waren etwa 5000 Mann, ohne die Frauen und die Kinder. Ich denke, wir kennen alle diese Begebenheit der wunderbaren, wie es auch so schön heißt, Brotvermehrung. Warum kam es überhaupt dazu? Wenn wir den Zusammenhang anschauen, vom Text her, dann ist es eigentlich gar nicht so erfreulich. Weil ein paar Verse vorher wird Johannes der Täufer geköpft. Und Jesus, lesen wir, zog sich zurück, um in der Stille allein zu sein, um zu beten. Aber wie es so meistens geschieht, hat er da nicht sehr viel Ruhe. Das Volk folgte ihm. Ja. Und er bestieg dann ein Schiff und lehrte von dort die Volksmenge. Aber was er noch sah, es gab viele Kranke unter ihnen. Und er heilte sie alle. Also ich denke mir, das muss eine unheimlich starke auch Belastung mental gewesen sein. Immer wieder, wenn so die Menschen zu Jesus kamen, in ihren ganzen Gebrechen, ihren Problemen. Und er heilte sie. Und so geschah es auch wieder. Der Tag verging. Kein Mensch dachte daran, dass man ja was zum Essen braucht. Und dann kam der Abend. Und dann kam die große Inventur. Jesus verlangte und sagte, die Menschen sollen echt da bleiben. Wir haben doch genug zu essen. Menschlich gesehen, ein völliger Nonsens. 5 Brote und 2 Fische. Wir sind vielleicht auch, manchmal denke ich auch so, auf den Segen fixiert, weil wir meistens, damit wir in Berührung kommen, wenn es am Schluss des Gottesdienstes heißt, es stehen wir auch zum Segen. Aber Segen ist viel mehr. Segen ist viel mehr, nämlich das, was Gott für uns bereithält. Und auch an dieser Stelle lesen wir das, was Gott unter Segen versteht. Ich meine, es ist ein typischer Bericht von den Wirken Jesu. Wir haben auch gerade die Brotvermehrung, die ist in allen Evangelien vorhanden. Was passiert? Jesus wendet sich den Menschen zu. Das ist einmal der erste Punkt. Er heilt, er nimmt sich des Menschen an. Und schon das allein bringt uns zu dem Gedanken, dass da eigentlich auch der Segen dahinter sein sollte. Schon gesagt, die Zeit vergeht. Kein Mensch denkt dran, wie spät es schon ist. Und die Jünger, lesen wir, denken ganz praktisch. Lass doch den Haufen, der da vor uns steht oder liegt, in die umliegende Gegend gehen, damit sie sich was zum Essen besorgen. Weil wir haben nichts. In anderen Textstellen lesen wir, 200 Denare wären zu wenig. Ein Denar war damals der Tageslohn eines Arbeiters. Und 200 Denare wären zu wenig, um die ganze Volksmenge zu speisen. Also wie gesagt, die Bestandsaufnahme ist sehr dünn. Und Jesus widerspricht. Er widerspricht seinen Jüngern und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ich denke, wenn mir das dann in dieser Situation wer sagt, ich wäre auch etwas verfallen. Gebt ihr ihnen zu essen. Die Menge ist völlig ungenügend. 5 Brote, 2 Fische. Aber was macht Jesus? Jesus nimmt diese 5 Brote und diese 2 Fische, blickt zum Himmel auf, dankt dafür und fängt das Brot zu brechen an. Ich weiß nicht, wie er das bei den Fischen gemacht hat. Aber jedenfalls gibt sie den Jüngern weiter. Und was ist die Tatsache? Das Brot wird nicht weniger. Man muss sich nur vorstellen, er bricht, bricht, er bricht immer wieder und es bleibt immer noch was übrig. Das ist ein Resultat des Segens unseres Herrn. Er segnet das Brot und gibt es weiter. Vielleicht, wenn wir das auf uns münzen, bringt uns das auf den Gedanken, dass auch all unsere Fähigkeiten, die wir ohne Zweifel haben, nicht das hervorbringen können, was drinnen steckt, wenn der Segen Gottes darauf liegen würde. Und das war die Verbindung gleich auch zur letzten Gemeindestunde. Unsere Fähigkeiten können wir nur rausbringen, weiterbringen, vor andere bringen, auch unser Zeugnis, wenn wir Gottes Segen darauf haben. An Gottes Segen ist alles gelegen. Ein wichtiges Wort, denke ich. Also, wenn wir unsere Fähigkeiten von uns selbst immer wieder ausbringen, werden wir nie damit zufrieden sein können. Wir müssen immer sie vor Gott bringen und sagen, Herr, segne du das, was ich jetzt tue, was ich sage, was ich tue, wirklich oder arbeite, egal wo, zu Hause, im Betrieb, in der Schule, Herr, segne es. Dann wird Gott die Dinge auch vermehren, das heißt, er wird sie verstärken. Das ist der entscheidende Faktor. Herr, es ist dein Segen, auf den es ankommt. Ob wir wenig oder viel Brote haben, das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist Gottes Segen, der drauf liegen muss. Und das gilt für alles. Das gilt auch, wie gesagt, für unsere Gespräche mit einem Nächsten, der noch nichts von Gott versteht oder weiß oder nichts wissen will. Wenn wir seinen Segen dabei haben, dann wird Frucht entstehen. Die Situation heute ist, denke ich, noch viel krasser, als sie damals war, als Jesus mit dieser exorbitanten Menge das Volk speiste. Wir können heute kaum den Anforderungen gerecht werden, die vor uns liegen, wenn wir in die Völkerwelt schauen, in die Menschenmenge hineinschauen, die auch uns umgibt, vielleicht persönlich umgibt. Und wir werden schnell verzweifeln, wenn wir versuchen, das aus eigener Kraft zu schaffen. Ich habe mal gehört, dass es höchstens 3 Jahre dauert, wenn man das aus eigener Kraft versucht. dann ist man ausgebrannt. Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Und vielleicht wird uns dann bewusst werden, was das Wort bedeutet in Johannes 15, Vers 5. Sollten wir auswendig kennen. Weiß wer, was da drin steht, Johannes 15, Vers 5? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Übersetzt, Gottes Segen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir dann selbst auch, denke ich, in Schwierigkeiten sind, in Situationen, die wir vielleicht vorher gar nicht bedacht haben, aber dann werden wir, denke ich, oft feststellen, wir werden durchgetragen. Es gibt ja diese schöne Erzählung mit den Fußspuren, ich denke, ist uns bekannt, wo dann plötzlich statt zwei Fußspuren nur eine ist. Wo dann derjenige, von dem die Rede ist, dann sagt, Herr, wo warst du da in diesen Zeiten, wo ich dich gebraucht hätte? Und Jesus sagt dann darauf, hast du es nicht gemerkt? Ich habe dich getragen. Und das passiert dann in diesen Situationen, wenn wir selbst nicht mehr weiter können. Und wenn wir glauben, alle Situationen erschlagen uns. Wenn wir dann daran denken, Gottes Segen müsste euch bei uns sein, weil er es versprochen hat. Ich bin bei euch alle Tage, sagte Jesus, bevor er zum Vater zurückging. Ich bin bei euch alle Tage. In guten und in bösen Tagen. In schwierigen, in leichten, wo es uns vielleicht leichter fällt, aber speziell in schwierigen. Und wenn wir das einmal so intus haben, ganz tief in unserem Herzen drinnen, dann haben wir schon viel gewonnen. In einem anderen Fall werden wir immer in der Situation sein, ich habe nur 5 Brote und 2 Fische. Was soll ich mit dieser mickrigen Menge anfangen? Und wir werden unsere eigenen Unzulänglichkeiten bejammern und manchmal vielleicht sogar daran verzweifeln. Nämlich daran verzweifeln, statt auf ihn zu schauen, auf unseren Herrn, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Ja, wenn uns das passiert, dass wir immer wieder auf die 5 Brote und 2 Fische schauen, dann können wir rechnen, so viel wir wollen. Es wird sich nie ausgehen. Nie wird es sich ausgehen, sobald sie uns nicht Jesus aus der Hand nimmt und sie segnet. Und wir werden von unseren Anstrengungen so erschöpft werden, dass vielleicht sogar auch unsere Arbeit zum Stillstand kommt. Und wie gesagt, ich habe, während ich mir das überlegt habe, die Predigt, sehr oft auch an die Situation in unserer Gemeinde gedacht. Wie setzen wir unsere Fähigkeiten ein? Setzen wir sie so ein, dass wir sagen, Herr, segne es, was wir tun. Egal, was wir tun, segne es. Und wir werden dann staunen, wenn wir sehen, was Gott daraus machen kann. Wie er die 5 Brote und die 2 Fische vermehrt. Dass dann nur 12 Körbe übrig bleiben. Wir müssen es immer wieder, denke ich, neu bedenken. Weil, denke, wenn wir so diese Sachen immer im Hinterkopf haben, dann werden wir schnell merken, dass unser Dienst viel für Gott bringt, für seine Gemeinde bringt. Und wenn wir nicht unsere eigenen Fähigkeiten immer wieder vor uns hinstellen, wie eine Fahne, und drauf schauen. Man sicherlich hoffen wir, dass wir vor Fehlern und unachtsamen Worten und Handlungen bewahrt bleiben. Aber wir werden merken, dass Gottes Segen auf uns ist, nämlich auch wenn er unsere Fehler plötzlich von einem Minus ins Plus verkehrt. So wie es wir schon öfters gehört haben, dass Mensch und dass Gott auf den krummen Wegen, die wir gehen, gerade schreiben kann. Das ist wichtig. Und dass wir erkennen, dass eigentlich Gottes Plan durch nichts aufzuhalten ist. In Malachi 3,10 spricht der Prophet eine große Wahrheit über uns aus und auch über Gott. Und in ein paar Worten, in ganz wenigen Worten. Und Malachi sagt darin im Auftrag Gottes: Erprobt mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ich öffne euch die Fenster des Himmels und schütte ein Übermaß von Segen über euch aus. Erprobt mich doch, sagt Gott. Was nichts anderes heißt, als verlasst euch das auf mich und nicht auf eure eigenen Fähigkeiten. Verlasst euch darauf und denkt daran, was in meinen Möglichkeiten steht, nicht in euren. Die Fenster des Himmels lasst ihr öffnen. Ich denke ja auch an die Stelle aus dem Korintherbrief, wo Paulus schreibt von den Gefäßen, die wir uns von Gott füllen lassen müssen. Und ich würde mir wünschen, dass wir keine flachen Schalen sind, wo nicht viel reingeht, als Gefäß Gottes, sondern wirklich ein schöner Krug, wo Gott die Fülle seines Segens hineinschütten kann. Und hineinschütten so weit, dass es überfließt. Das ist nämlich auch nur das Wichtige dran. Wir vertrauen darauf und wollen darauf vertrauen, dass er, die wir eigentlich von Natur aus schwach sind, dass er uns die Kraft gibt, auch seinen Segen, den wir empfangen, tagtäglich, heute, gestern, morgen, dass wir diesen Segen auch weitergeben können. Und dass wir wirklich gute Gefäße für ihn sind, für seinen Segen. Wenn wir die Vergangenheit unserer Gemeinde so in unserem inneren Auge vorbeiziehen lassen, denke ich, können wir erkennen, es gab immer Tiefen, es gab Höhen, es gab Situationen, die wir eigentlich menschlich gesehen nicht hätten behandeln können. Aber komischerweise hat es immer funktioniert. Warum? Weil wir Gott in unseren Rücken und in unserer Mitte haben dürfen. Seinen Segen, der das alles bewirkt. Ich denke auch, dass wir manchmal unbewusst Gott Grenzen setzen, dass er seinen Segen nicht ausschütten kann. Vielleicht ist es unbewusst eben, dass wir gar nicht den Glauben haben, etwas in Angriff zu nehmen, wovon wir denken, es ist viel zu groß für uns. Das schafft man nie. Und bedenken dabei nicht, dass Gott dahinter steht. Er steht auch hier, hinter unserem Haus. Und wenn wir in der letzten Zeit oft, oder wenn wir auch jetzt, bei 1,5 Jahren, wo wir daran arbeiten, auch immer wieder gesehen haben, das wächst uns über den Kopf. Aber ich denke, und ich bin überzeugt davon, ich denke es nicht, ich bin überzeugt davon, dass Gott in seiner Weisheit, auch in seiner Liebe zu uns, alles in seiner Hand hält und schon ein letztes Ergebnis vor Augen hat, wie das mal aussehen wird. Da gehört alles dazu. Und wir wollen auch das immer wieder Gott hinlegen und auch als Gemeinde auch dafür beten, dass sein Segen dadurch sichtbar wird. Und wir bedenken auch, dass wir dann solche Wunder erleben werden, wie damals die Menschen, die alle satt wurden, weil Gott und Jesus seinen Segen draufgelegt hat. Wir schätzen Menschen oft ja ein nach dem, was wir sehen, nach bestimmten Methoden, nach Äußerlichkeiten. Und entsprechend dieser Einschätzung bestimmen wir auch schon im Voraus die Resultate. Was kommt daraus hervor? Und es gibt im Neuen Testament eine Begebenheit, die genau in diese Richtung zielt. Und ich möchte sie euch vorlesen. Steht im Lukas-Evangelium, im 5. Kapitel. Und diese Geschichte, denke ich, ist uns auch sehr bewusst, weil wir sie schon x-mal gehört haben. Es ist das Wunder des Fischzugs. Und wenn wir das vom 5. Kapitel, vom 1. Vers lesen, dann überträgt uns Lukas hier: Eines Tages stand der Herr am See Genezareth, die Menge aber umdrängte ihn wieder mal und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Fischerboote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da trat er in eins der Boote, es gehörte dem Simon, und bat ihn, ein wenig vom Land abzustoßen. Dann setzte er sich ins Boot und leerte die Menge. Und als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahre hinaus in die Mitte des Sees und werft eure Netze zum Fang aus. Simon erwiderte: Meister, die ganze Nacht haben wir uns abgemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Kaum hatten sie es getan, fingen sie eine so große Menge Fische, dass die Netze zu zerreißen drohten. Sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot einen Wink, sie mögen kommen und ihnen ziehen helfen. Und die kamen und beide Boote wurden so voll, dass sie fast sanken. Das ist auch so eine Situation. Es waren Fachleute, weil wir wissen, sie waren vom Beruf Fischer. Und die wussten die Eigentümlichkeiten des Sees Genezareth, auch in Bezug auf die Fische. Dass man speziell in den Nachtstunden oder auch am Tag nicht hinausfahren durfte auf den See, weil da die Fische haben sich in Ufernähe aufgehalten. Das wussten sie. Aber was sagt Jesus? Fahrt hinaus. Eigentlich unsinnig in den Augen eines Fachmannes. Jeder Mensch weiß, das tut man nicht. Und was sagt Simon oder Petrus? Herr, auf dein Wort fahren wir hinaus und werfen unsere Netze aus. Und dann war das Ergebnis da. Gottes Segen liegt auf den, was wir tun, wenn wir das tun, was Jesus sagt, was er von uns verlangt manchmal. Und sei es noch so unsinnig in uns denken, dass wir sagen, Herr, das ist eine Schnapsidee. Das macht man so nicht. Aber das trotzdem tun. Und dann werden wir seinen Segen erkennen und sehen dürfen. Er steht dahinter, wenn er was sagt, so wie es bei der Weinverkostung, sagen wir es mal so, war damals im Johannesevangelium, wo Maria dann sagt, was er euch sagt, das tut. Und dann geschieht das Wunder der Verwandlung des Wassers in Wein. Was er euch sagt, das tut. Fahrt hinaus auf den See, in der Mitte vom Tag, und werft die Netze aus. Kein Mensch macht es, aber auf dein Wort hin tue ich es. Und dann kommt das Wunder des Fanges. denke, das sollte uns auch immer wieder neu eine Lehre sein. Wenn wir unser ganzes Vertrauen auf Jesus setzen, dann ist er der Letzte, der uns enttäuscht. Aber wir müssen unsere mickrigen 5 Brote und 2 Fische ihm hingeben, hinlegen und sagen, Herr, schau, das ist alles, was ich habe. Segne es. Und dann wird der Segen überfließend sein, wenn wir das wirklich aus reinem Herzen und voll Vertrauen auf ihn machen. Wir dürfen uns nicht davon abhalten lassen, von menschlichen Überlegungen, von vielleicht sogar unseren persönlichen Erfahrungen, die wichtig sind, ich will sie nicht abstreiten, aber wichtig ist das zu tun, was er sagt. Weil wir müssen erwarten und wissen, was Gott über alles Menschliche denken und auch handeln, was über all dem steht. Wir müssen erwarten, dass Gott über unser Denken hinaus wirkt. Und wenn das so ist, dann werden wir uns seines Segens wirklich freuen dürfen. Amen.